Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Amen. Ein dicker Stamm, dunkle Rinde, ehrfurchtsgebietend steht er da, streckt sich in den Himmel mit dicken Ästen und immer zierlicher werdenden Zweigen. Und dann ist da das Laub, das frische, grüne Laub, lebendig und sprießend, ein schützendes Dach, das sich im Wind bewegt, biegsam, aber lässt sich nicht verbiegen. So ein Baum, liebe Gemeinde, nicht unbedingt im November sieht er so aus. Doch auch im Oktober noch, da haben wir ja uns an den Bäumen gefreut mit dem goldenen Laub, das sich so wunderbar färbte. Und selbst da, wo sogar ein Ast fehlte, ja selbst da, wo der Baum umgesägt war und nur so ein Stumpf noch stammt, da haben wir alle die Ahnung, im Frühling, da geht's wieder los mit dem Grün. Da wächst es doch wieder. Wenn frisches Wasser dazu kommt und die Wurzeln erreicht, dann ist das neue Leben da. Ja, unser Leben, das ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. So sagt es die Bibel im ersten Psalm. Das ist doch wunderschön. So ein Bild, was man unbedingt im trüben Herbst braucht. Tja, liebe Gemeinde, heute ist Schluss damit. Sagt Hiob, nicht ich. Wir haben vorhin von ihm gehört. Er hat wohl recht, der Hiob. Der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt. Ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen wird. Er kann wieder ausschlagen. Und seine Schösslinge bleiben nicht aus, ob seine Wurzel in der Erde alt wird und sein Stumpf im Staub erstirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des Wassers und treibt Zweige wie eine junge Pflanze. Stirbt aber ein Mann, so ist er dahin. Kommt ein Mensch um, wo ist er? So steht's um uns, sagt Hiob. So steht es um uns Menschen. Die grausame Wirklichkeit des Lebens, wie sie Hiob am eigenen Leib erfahren muss, die macht das schöne Bild des Baumes zunichte. Ein Baum ist besser dran als wir. Und irgendwie wollen wir widersprechen. Nee, so ist das doch nicht. Wenn wir auf die Straße gehen, dann gehen wir da raus und sehen da das pralle Leben, sehen junge Leute, Frauen mit Kinderwagen, da geht's dynamisch zu, da wird gerammt, da wird telefoniert, da wird kommuniziert, da hört man herzhaftes Lachen und emotionale Rufe, Unruhe, ja ganz bestimmt, aber eben doch jung und dynamisch. Nicht bloß in der Werbung, die uns einlullen will, so einfach sind wir ja nicht übers Ohr zu hauen, jedenfalls meistens. Das Leben ist doch schön, das hält so viel bereit. Die Läden, die sind voll und so manchen Luxus leisten wir uns dabei. Und so manche gute Idee wird umgesetzt und dabei ist die Familie und da sind die Freunde und die Kollegen. Nichts mit Verwelken, nur kurze Zeit, keine Hoffnung. Und doch will uns dieser innere Widerspruch gegen Hiob heute, gegen Hiobs lebensmüde Klage nicht ganz so schnell über die Lippen kommen. Gott sei es gedankt, dass kaum jemand erleben musste, was von Hiob erzählt wird, was er erlebt. Mit einem Mal alles weg. Alles, was bisher wichtig war. Mit einem Mal ohne Familie. Mit einem Mal ohne Beruf und ohne Wohnung. Nichts mehr geblieben als das nackte Leben. Und das auch noch nur in eingeschränkter Form, weil der Körper kaputt ist, geschunden, verletzt. Sich das vorzustellen, ist gar nicht einfach. Sich hineinzuversetzen, ohne daran depressiv zu werden. Aber vielleicht kennen wir alle jemanden, der nah dran ist an Hiob. Wir haben von Menschen gehört, die alles verloren haben. Und diese Erfahrung, Hiobs furchtbare Erfahrung, die spiegelt sich ja auch in seinen Worten, wie er das sagt, wie er die Vergänglichkeit des Menschen beschreibt, ja mehr noch, wie er über diese Unerträglichkeit klagt. Und hinter allem ahnt er ja Gott. Da wird verständlich, dass Hiob nur noch einen Wunsch hat, dass Gott ihn endlich in Ruhe lassen möge. Wenn nun schon mein Leben so schnell verläuft, so voller Unruhe, wo ich nicht mit weißer Weste bleibe, weil alles ringsum mich besudelt, wenn ich mein Leben so wenig selbst in der Hand haben kann und du, Gott, meine Lebenstage bestimmst, wenn du meinem Leben eine Grenze setzt, die ich nicht überschreiten kann, wenn das alles so unabänderlich ist und von mir nicht beeinflusst werden kann, Gott, dann schau doch einfach weg. Gott, dann lass mich doch in Ruhe. Dann lass mich in Ruhe, bis der Tag kommt und dann ist eben Schluss. So ähnlich müssen wir doch die Worte Hiobs verstehen. Hier klagt darüber, dass Gott da ist. Hiob klagt nicht darüber, wo denn Gott nun in seinem Unglück sei. Hiob ärgert sich, dass Gott da ist, immer noch. Ach, wäre das schön, ein Leben ohne Gott. Ironie, klar. Aber endlich in Ruhe gelassen zu werden von dem man spürt, dass er da nur noch drückt, bis man sich im Tod endgültig dem Zugriff Gottes entziehen kann. Man sollte nicht meinen, dass so etwas, solche Gedanken mitten in der Bibel stehen. Aber schlagen Sie die Bibel auf, es ist ziemlich mittig. Da steht es. Ist das nicht auch die Wirklichkeit, unsere Trostlosigkeit am Ende? Ja, die Trostlosigkeit gar eines gläubigen Menschen, eines, der nicht von Gott lassen kann. Und da sind wir plötzlich bei uns. Und da müssen wir nachdenklich werden, wie arglos gehen wir mit den Zeiten im Leben um, die uns so selbstverständlich als gute Zeiten erscheinen. Und wie wenig denken wir daran, was wirklich dran ist. Wenn nun aber der Mensch so vergänglich ist, dann müsste Gott doch auch kein Interesse an ihm haben. Dann ist der Mensch eben doch nur ein Hauch. Das sind Hiobs Gedanken, ein Nichts. Das wäre doch nur logisch. Doch Hiob ringt mit der Erkenntnis, die anders ist. Er sagt, doch du tust deine Augen über einem solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Und da fällt plötzlich dieses Wort, das den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres heute prägt. Und wir haben schon davon gesungen und im Evangelium gehört, Gericht. Hiob erfährt Gottes Nähe auf härteste Weise. Hiob erkennt in seinem Leid Gottes Gericht und fühlt sich unschuldig. Und er kann und will den zynischen Trost nicht akzeptieren, dass er nur suchen müsse. Irgendwo wird sich schon ein bisschen Sünde finden und dann weißt du, warum dir es so geht. Warum dich Gott straft. Suche nur. Nein, sowas kann man einem leidenden Menschen einfach nicht sagen. Und doch ist es Gericht, was Hiob spürt. Gottes Gericht. Und er ringt mit dieser Erkenntnis, weil diese ja auch bedeutet, dass Gott ihn im Blick hat. Ja, dass er ihm wichtig ist. Sonst könnte Gott es ja tatsächlich sein lassen. Sonst macht der Gericht überhaupt gar keinen Sinn, wenn es Gott nicht wichtig wäre. Hiob wird von Gott in den Blick genommen. Genau an dieser Stelle wird es bei ihm persönlich. Mit einem Mal geht es, gerade weil es um den Menschen allgemein geht, um ihn ganz persönlich. Du ziehst mich ins Gericht, sagt Hiob, aber warum? Dann spricht er weiter, kann denn ein Reiner vom Unreinen kommen? Es sagt doch die Bibel selbst, dass keiner von uns gerecht ist, wie Gott sich das vorstellt. Wer als Mensch geboren ist, der ist eben Mensch, der ist nicht einfach heilig. in dem steckt, was die Bibel Sünde nennt, diese Versuchung, diese schlimme Verseuchung des Bodens im Herzen, die dann auch das, was darin wachsen will und gedeihen will, noch vergiftet, die aber auch dann unter Gottes Gericht fällt, wenn von außen nichts davon zu sehen ist. So wie ein Baumgutachter die Bodenverseuchung ja auch nicht dann erst erkennt, wenn es den Bäumen schlecht geht. Er ahnt schon, was passieren kann. Ja, das können wir an uns selber erkennen. Selbst wenn wir uns glücklich schätzen können, weit weg von den Leiden eines Hiob zu sein, dann geht es uns wie bei ihm gar nicht um Schuld. Nicht um moralisches Versagen, was wir uns vorzuwerfen hätten, nicht um Vorwürfe, die andere uns machen, berechtigt oder unberechtigt. Die Erkenntnis ist dann eine andere. Wir erkennen an uns selber, wie uns Dinge, die uns nicht passen, mitnehmen und so in Unruhe versetzen, dass wir uns einfach ärgern und dann sagen wir es ja selber, ich ärgere mich, nicht der andere, über den ich mich ärgere. Ich ärgere mich. Mein Leben ist dann plötzlich nur noch Ärger. Innere Aufregung, ganz schnell die wütenden Worte, die meinen Tag sauer machen. Und dabei sehne ich mich doch eigentlich nach Trost. Es soll doch eigentlich gut werden und ich bin unruhig. Hiob sagt uns das heute und beschreibt ganz genau, wie es bei uns ist. Nicht allein die schnelllebige Welt macht uns unruhig, nein, unser ungetröstet Sein macht uns unruhig. Und das können wir nicht selber abstellen. Doch du tust deine Augen über einem solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Hiob ringt mit dieser Erkenntnis, weil Gott mit harter Hand ihm nahe ist. Weil Gott mit harter Hand uns nahe ist. Ruhe finden wir nicht, indem wir ohne Gott auskommen, indem wir uns von ihm ablenken. Ruhe finden wir, so ahnen wir es und sehnen uns danach, doch nur da, wo uns Gott begegnet. Weil es ja der ist, der durch sein Gericht nicht alles schlimmer machen will, was da schon an Trostlosigkeit und Sünde ist, sondern weil Gottes Gericht ja gerade im Sündigen ungetröstet sein ansetzt, damit er uns richtet, aufrichtet, wieder zurechtbringt, damit es gut wird. Denn er ist der Gott, der der Herr über das Leben ist. Der Schöpfer selber, der liebt, was er geschaffen hat. Und er ist auch der Herr über den Tod, der selbst nach dem Tod mit uns noch was vorhat. Der nicht einfach alles hinter uns lassen will. Und das glaubt und bekennt dann sogar Hiob, wenn er sagt, ach, dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis dein Zorn sich gelegt hat und mir eine Frist setzen und dann an mich denken wolltest. Du würdest rufen und ich dir antworten. Es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände. Dann würdest du meine Schritte zählen und nicht Acht geben auf meine Sünde. Du würdest meine Übertretung in ein Bündlein versiegeln und meine Schuld überwinden und übertünchen. Mit so schönen Bildern spricht Hiob davon, wie Gott tröstet, wie Gott Sünde vergisst, einpackt und wegpackt. Nach dem Leiden, nach dem Tod. Nach dem Tod. Hiob beginnt da etwas zu begreifen, was er vermutlich überhaupt nicht begreifen kann, wo er natürlich überhaupt nicht sieht, was er eigentlich sagt. Aber da ist ein Fingerzeig des Heiligen Geistes mitten in der Bibel, dass wir Christen die leere Grabeshöhle vom Ostermorgen durchschimmern sehen, nach dem Tod. Da ist Sünde vergeben. Da ist alle Sünde abgetan und der Tod überwunden. Doch selber ist es Gott, der das gemacht hat. Christus am Kreuz. Was sucht er den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, heißt es dann. Hiob bekommt diese Auferstehungshoffnung noch nicht überein mit seiner Klage. Aber er ahnt. Und so geht es ja auch uns, die wir an die Auferstehung glauben, die wir uns zu ihr bekannt haben im Glaubensbekenntnis vorhin, und trotzdem immer wieder dieses Gefühl haben, dass es manchmal doch so düster ist, nicht nur im November. Es verwelkt alles, hat keine Hoffnung. Selbst einem Baum geht's besser als mir. Selbst ein Baum hat noch Hoffnung, ich nicht. Doch Hiob weiß, dass wir Gott so wichtig sind, dass er uns vor sich stellt und unser Leben aufdecken wird und dass Gott gerade darin uns Ruhe gibt. Nicht ohne Gott, sondern gerade mit ihm, bei ihm. Bei ihm haben wir Ruhe, egal wie düster oder wie fröhlich es in uns ist und um uns herum aussieht. Es ist gut und wichtig, dass diese Worte Hiobs sich mitten in der Bibel finden, dass er so radikal vom menschlichen Leid und von unserer Vergänglichkeit spricht und von den Fragen, die das bei uns auslöst. Und wie gut ist es zu wissen, dass da tatsächlich ein Reiner inmitten aller Unreinen geboren ist, so formuliert es Hiob, Jesus Christus, unser Herr, an dem wir glauben, der auferstanden ist und der zugleich der ist, der richtet, der aufrichtet und zurechtbringt und alles gut macht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.